Herzlich willkommen in unserer Gemeinde in Stahnsdorf. Den Gottesdienst hält heute Frau Pfarrerin Appel. Bei vielen ist sie ja schon bekannt. Wir freuen uns, Kerstin, dass du da bist. Dank geht an Peter Dornbusch, der die Orgel spielt, an den Fred Heideck für die Technik und an Anna für den Kaffee hinterher im Garten. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Bekannt zu geben ist Folgendes. Nächsten Mittwoch findet der Vortrag über TC statt, anschließend mit einem kleinen Imbiss im Garten an unserer Feuerschale. Die Gemeinde ist ganz herzlich dazu eingeladen. Nächsten Sonntag ist unsere Pfarrerin wieder da. Es ist nächsten Sonntag angekündigt, ein Gottesdienst mit Abendmahl. Es ist aber noch nicht ganz sicher, ob es stattfindet, das Abendmahl stattfinden wird. Das entscheidet sich in der kommenden Woche. Im September am 8.9. ist unser Gemeindefest. Um 14 Uhr im Garten beginnen mit Gottesdienst und es wird gebeten um viel Kuchen spenden und auch, wer Lust hat, zu helfen. Dank für die Spenden am letzten Sonntag in Höhe von 93,42 Euro und an diesem Sonntag geht die Spende in das Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg für die Arbeit im Posaunenchor und Schulung für junge Bläser und für die Gemeinde für unsere Kirchenmusikarbeit. Wir wünschen einen gesegneten Gottesdienst.
Ich begrüße Sie mit dem heutigen Wochenspruch. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Dorn wird er nicht auslöschen. Ich habe den Spruch schon während meines Studiums geliebt, weil er für mich so mutmachend ist. Wird er nicht auslöschen, heißt ja, es wird immer da sein und es wird mir auch die Kraft geben. Für heute, weil wir im Sommer sind, halte ich mich nicht an den Predigtext, die Heilung des Taubstummen, sondern habe mir ein Bild von Caspar David Friedrich ausgesucht, über das ich sprechen möchte. Jetzt sind wir ja, ich habe nur 15 Karten bestellt, dann müsste Sie bitten, auch zu zweit reinzugucken, wenn das geht, aber das müsste möglich sein, ganz so viele sind wir ja nicht, dass Sie so ein bisschen das mitverfolgen können. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst, den wir beginnen wollen mit dem Licht, Morgenlicht leuchtet. Wir wollen miteinander Worte aus dem 113. Psalmleben. Das ist die Nummer 745 in unseren Gesangbüchern. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn.
Gelobt sei der Name des Herrn, von nun an bis in Ewigkeit.
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn.
Der Herr ist hoch über alle Völker, seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist.
Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden?
Der oben thront in der Höhe und der herniederschaut in die Tiefe.
Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz.
Dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes.
Der die Unfruchtbaren im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja. Wir wollen gemeinsam beten. Gott, dir können wir sagen, was uns Freude macht und Kummer bereitet, was unser Wünschen ist und unsere Furcht. Du bist nicht stumm und verborgen geblieben, sondern warst als Mensch unter Menschen bei uns und willst es bleiben. Gib uns deinen Geist, der alles neu macht, dass wir erfahren, was du uns schenkst und wo du uns hinstellst. So bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte des Lukas im 9. Kapitel. Saulus schnaubte mit Drohnen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihm um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war, und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen, aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, und er erschien dem Herrn und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tyrasus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam, ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehen wurde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Königen und für das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehen werdest und mit dem Heiligen Geist erfüllt würdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und tränkte sich. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und alsbald predigte er in der Synagoge von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Halleluja! Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Halleluja!
Halleluja! Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Das Evangelium steht bei Markus im 7. Kapitel. Als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten an das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite, legte ihm die Finger in die Ohren, spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurden gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten niemanden sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat wohl alles gemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen macht er sehend. Lob sei dir, o Christe. Und wir antworten auf das Evangelium mit unserem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, die Sommerzeit mag ich, den Ausdruck Sommerloch jedoch nicht gerne. Und die Sommerzeit hat mich bewogen, heute im Caspar-David-Friedrich-Jahr einmal über ein Bild von ihm zu predigen, das Bild vom Mönch am Meer. Sie halten es alle vor sich und ich hoffe, Sie können auch so zu zweit draufblicken. Ich sitze bei jedem Besuch in der Alten Nationalgalerie vor dem Bild. Es hat ja eine ungeheure Weite und es ängstigt mich auch überhaupt nicht oder gibt mir das Gefühl von Einsamkeit. Es wurde das erste Mal 1810 auf einer Kunstausstellung eben in der Alten Nationalgalerie gezeigt. Zu Besuch war dort auch ein Junge mit seinem Vater. Und als Sohn und Vater vor dem Bild standen, da fragte der Junge seinen Vater, ob er ihm das Bild kaufen könne. Der Vater staunte zwar etwas, aber kaufte seinem Sohn das Bild, weil er fühlte, was in seinem Sohn vorging. Der Junge hatte 2 Monate zuvor seine Mutter verloren und sagte, dass ihn dieses Bild trösten würde. Und schließlich kaufte der Vater das Bild seinem Sohn und der Sohn trennte sich ein Leben lang nicht von diesem Bild. Er nahm das Bild überall mit hin und heute hängt es hier bei uns in der Alten Nationalgalerie und hat etwas mit dieser Geschichte zu tun. Der Junge, der damals vom Donner gerührt vor diesem Bild stand, war der Kronprinz Friedrich Wilhelm IV. Seine Mutter war Königin Luise, die am 19. Juli 1810 im Alter von nur 34 Jahren starb. Und 3 Monate später kaufte der Vater seinem Sohn dieses Bild. Es hing bis zu seinem Tod im Schlafzimmer. Das Bild ist mit das berühmteste, was Caspar David Friedrich gemalt hat. Aber warum hat dieses Bild den Jungen getröstet? Dafür gibt es sicher viele Möglichkeiten, viele Antworten. Ich weiß nicht, wie Sie dieses Bild verstehen. Auf mich macht es einen ruhigen Gesamteindruck und das viele Blau finde ich angenehm. Wie es immer ist bei Bildern, gibt es ja die unterschiedlichsten Interpretationen und ich habe Ihnen eine mitgebracht. Aber vorher möchte ich doch noch ganz kurz etwas zu dem Bild sagen. Wenn Sie es so jetzt betrachten, dann erscheint das Meer düster und oben reißt eine Wolkendecke auf und gibt den Blick frei für ein helles Himmelsblau. Im Ganzen ist nichts auf dem Bild weiter drauf. Es mag leer aussehen für manchen. Kein Weg, kein Baum, kein Haus. Aber, das ist das Schöne, der Himmel ist unglaublich weit. Er macht ungefähr 4/5 des Bildes aus. Und am beigefarbenen Strand, an der höchsten Stelle der Linie, steht jemand. Es ist ein Mönch, so auch der Titel des Bildes. Caspar David Friedrich benennt, was man sieht. Mönch am Meer. Man könnte vielleicht auch sagen, Einsamkeit oder Stille oder Unendlichkeit. Aber warum mag dieses Bild getröstet haben? Vielleicht hat den Jungen dieses Alleinsein des Mönches angezogen. Man kann sich ja manchmal wirklich allein fühlen im Leben. Und da ist es auch tröstlich zu sehen, dass es anderen auch so gehen kann. Sogar diesem Mönch, der ja auch die Einsamkeit für sein Leben erwählt hat. Er schaut in die Weite, der Wind tut ihm gut, er hört den Rhythmus der Wellen. Es ist still, einatmen und ausatmen. Den Blick zum Himmel gewandt. Es gibt noch etwas Größeres als meine Last, etwas Gewaltigeres als mich beschwert. Und dahin richte ich eine meiner Fragen. Wo bist du, gut Gott? Hörst du mich im Himmel? Dass das Bild religiös zu verstehen ist, möchte der Künstler ausdrücklich, denn er nennt es ja Mönch am Meer. Und das, was ich schön finde, hat einer meiner Schüler mal so beschrieben. Wir saßen zusammen oben unterm Dach und er sagte, guck mal aus dem Fenster, da ist das Universum. Und überall im ganzen Universum ist Gott. Und wir können ihm vertrauen. Und ich fand das so gut von diesem Schüler und auch gar nicht selbstverständlich, dass einer aus der 5. Klasse sagt, guck mal, hier ist das Universum und in dem ganzen Universum ist Gott. Aber so ist es ja. Ich sagte schon, das Bild wird ganz unterschiedlich interpretiert. Und Florian Illies schreibt in seinem Buch Zauber der Stille folgendes. Der Mönch am Meer ist das Bild eines verzweifelten Mannes. Gnadenlos lastet der düstere Himmel auf den Schultern des einsamen Mönches am dunklen Wasser. Er steht verloren auf einem kleinen Sandhügel am Rande des finsteren Ufers. Und es formuliert letztlich die Paradoxie des Glaubens, eine aufrechte Haltung der Hoffnung im Wissen um deren Aussichtslosigkeit. Friedrich malt das Bild, als er kurz hintereinander erst seine Schwester und dann seinen Vater verloren hat. Das Bild ist von Monat zu Monat dunkler und radikaler geworden, wie wir von den Besuchern seines Ateliers wissen. Nie zuvor ist das Zweifeln an Gott, die Nichtigkeit des Einzelnen und seine Verlorenheit angesichts der Urkräfte der Natur kompromissloser dargestellt worden. Es ist seine Erinnerung an sich selbst und sein Zerschmelzen am Strand von Rügen. Es ist der Urknall der Romantik. Der Theologe Friedrich Schleiermacher ist derjenige, der Friedrich darum bittet, das Bild zur Ausstellung in der Berliner Akademie zu senden, die im Herbst eröffnet wird. Er ist fasziniert von diesem modernen Mönch. Soweit Florian Illies mit seiner Interpretation. Caspar David Friedrich ist dieser moderne Mönch, Als gläubiger Mensch ist er in eine tiefe Krise geraten. Er steht voller Angst und Trauer am Meer und er blickt in die Weite, auf den Horizont. Und wirklich, vielleicht ist irgendwo dieser Gott zu finden, der einen aus allem herausreißen kann. Er fühlt sich einsam. Aber vielleicht hat gerade dieses Gefühl von Einsamkeit den jungen Kronprinzen fasziniert. Caspar David Friedrich gehört zu meinen Lieblingsmalern. Meine Mutter hat schon als kleines Kind mit mir die Bilder angeguckt. Ich finde sie sehr romantisch und so sind sie ja auch. Aber wenn man mal versucht, die Hintergründe zu sehen, dann sieht man doch vieles anders. Ein Bild von ihm, nur ein Bild mag ich überhaupt nicht. Das hängt auch in der alten Nationalgalerie. Das ist das Eismeer. Es hat irgendwas Totes, Starres, Unnahbares. Und dieses Bild entstand, als Caspar David Friedrich abgelehnt wurde, als Professor in Dresden zu dozieren. Der Mönch stimmt nachdenklich. Es ist sicher kein frohes Bild, aber ein Bild, was einlädt, nachzudenken. Und es lässt mich auch an den heutigen Wochenspruch denken. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Caspar David Friedrich lädt uns in all seinen Bildern immer wieder ein, religiös nachzudenken. Und vielleicht kennen Sie auch alle diesen Moment, wenn man einsam an einem Ort sitzt und auf das Wasser blickt. Das muss ja nicht die Ostsee sein oder das Mittelmeer. Es kann auch so ein See sein. Man wird ruhig. Und ich habe auch nie das Gefühl von Einsamkeit empfunden, sondern eher das Gefühl auch einer Nähe zu Gott durch dieses Sitzen, Betrachten, ruhig werden und mir auch die Zeit für die Betrachtung zu nehmen. Ich möchte Sie ermuntern, einmal auf den Spuren von Caspar David Friedrich zu wandern. Die Ausstellung bei uns ist vorüber, die Ausstellung in Dresden beginnt am nächsten Sonntag. Aber man kann auch reisen, mit der Bahn nach Greifswald fahren, sich in den Bus setzen und man ist schnell an der Klosterruine von Elnina. Man kann in Greifswald gucken und die Wiesen sehen. Man kann natürlich auch nach Rügen zu den Kreidefelsen fahren, aber da möchte ich nicht mehr hin. Dieses Plastikding, was die da gebaut haben, das ist nicht mein Ding. Ich kenne Rügen noch aus DDR-Zeiten. Und da war alles wirklich natürlich und ich bin 3 Stunden lang den Weg am Meer und an den Kreisefelsen nach Satznitz gelaufen. Ich war damals noch Schülerin, aber wie gesagt, mir hat Caspar David Friedrich schon immer gefallen und ich möchte Sie auch ermuntern, ihn an irgendeinem Ort zu besuchen und sich einfach mal auf ihn und sein Nachdenken und das, was er gemalt hat, einzulassen. Und vielleicht entdecken Sie auch die Dinge, die ich im Laufe der Jahre erlebt habe. Dieses Buch, Zauber der Stille, kann ich Ihnen nur empfehlen. Ich werde es nachher auch mal, das ist vor Weihnachten erschienen. Ich habe es am Heiligabend bekommen und am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte ich es ausgelesen und fand das auch noch mal sehr interessant von anderen Perspektiven. Ich wünsche Ihnen allen jetzt noch eine schöne restliche Sommerzeit. Vielleicht wandeln Sie ja mal auf einer Spur von Caspar David Friedrich und wünsche Ihnen, dass Sie behütet bleiben. Amen. Wir wollen gemeinsam beten. Gott, wir danken dir für diesen Tag, in dem wir in Frieden zusammengekommen sind, obwohl in anderen Teilen der Welt Krieg herrscht. Wir bitten dich, dass die Verhandlungen nach Doha in Kairo weitergehen können und eine Waffenruhe im Gazakrieg eintreten kann. Lass bei den Herrschenden Vernunft eintreten. Wir bitten dich für die Opfer des Ukraine-Kriegs. Sei du bei ihren Angehörigen und tröste sie. Und sei bei allen, die starken Ängste haben, dass wieder bei ihnen eine Bombe fällt. Auch uns bedrücken Ängste und Fragen. Wie wird es in unserem Land politisch weitergehen nach dem 1. September? Und inwieweit wird unsere jetzige Regierung durchhalten? Wir brauchen deine Kraft und Zuversicht für unseren Alltag. Wir brauchen deine Kraft, damit wir uns einsetzen, gegenzuhalten zu allen Entwicklungen. Wir bitten dich um Frieden in unserem Land und unter uns. Sei um uns auf all unseren Wegen, begleite und beschütze uns. Und was wir sonst noch auf dem Herzen haben, das wollen wir vor dich bringen in der Stille. Du hast unser Gebet gehört. Wir beten gemeinsam zu dir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Hirtin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden.